Der Predigttext für den Sonntag Judika steht in einem uns eher fremden Brief, weil er viele Bilder enthält, die zu uns nicht mehr sprechen. Der Predigttext steht nämlich im Hebräerbrief im 13. Kapitel und ich lese die Verse 12 bis 14. Und mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern. Weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Also ich weiß nicht, wie euch das so geht. Wenn ich vom Blut Jesu höre, obwohl ich Pastor bin, gruselt es mich immer so ein bisschen. Ich finde es ein fremder Begriff. Und ich weiß nicht, welche Bilder euch kommen, wenn ihr sagt, das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Ich finde, da kommen einem komische Bilder. Und wenn ich denke, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der viele Menschen gerade Vegetarier werden oder Veganer werden, weil sie finden, dass man Tiere nicht schlachten sollte, dann hat solcher Text ein echtes Kommunikationsproblem. Das meine ich nicht wichtig. Das meine ich nicht witzig, der hat ein echtes Kommunikationsproblem gegenüber Menschen, die finden, dass das Blut von überhaupt niemandem vergossen werden sollte, weder Menschen noch Tieren. Und überhaupt ist die Kreuzigung ja auch keine besonders blutige Angelegenheit. Sie ist eine sehr schreckliche Angelegenheit, aber im Großen und Ganzen gegenüber anderen Hinrichtungsarten eine sehr unblutige Tötungsart. Wieso also wird im Zusammenhang mit der Kreuzigung immer vom Blut Jesu gesprochen, als wäre das eine blutige Angelegenheit gewesen? Die zweite Frage wäre für mich, wieso steht hier nicht, dass das Blut Jesu dazu beigetragen hat, unsere Schuld zu vergeben? Sondern da wird schon wieder so ein sperriger Begriff eingeführt, nämlich das hat uns geheiligt. Und das Dritte, worüber man stolpern könnte, wäre, wieso ist Jesus vor der Stadt gestorben und wir sollen vor das Lager gehen? Die Leute, für die dieser Brief geschrieben wurde, waren alle Juden gewesen bis vor kurzem. Und sie kannten vermutlich die meisten persönlich noch das hier. Und wenn sie es nicht kannten, weil sie nicht da gewesen waren im Tempel von Jerusalem, denn der stand noch zur Zeit dieses Briefes und dort wurde noch geopfert, dann kannten sie vermutlich aber jemand aus ihrer Familie, der da gewesen war und der ihnen erzählen konnte, wie es da so zuging mit den Opfern und was ein Altar ist und wo man da Blut findet. Und wie sich das mit den Tieropfern verhält. Das heißt, die Leser, für die dieser Text geschrieben war, die hatten automatisch Bilder vom Kopf. Die wussten genau, wo der Platz war vor der Stadtmauer, von dem hier die Rede gewesen war. Und die konnten mit diesen Bildern unmittelbar etwas anfangen. Wir aber würden uns heute fragen, wieso braucht es denn das überhaupt? Beziehungsweise moderne Menschen fragen sich das, wieso glauben Christen an diesen blutrünstigen Gott, der seinen eigenen Sohn so gequält hat und wozu soll das gut sein? Also selbst der Gott im Islam, der jetzt nicht unbedingt der Allergnädigste ist, der kann vergeben, ohne dass dafür irgendjemand anders sterben muss. Aber wieso kann ausgerechnet der Gott der Bibel nur vergeben, angeblich, wenn dafür jemand sterben muss? Das, was der Hebräerbrief hier deutet am Kreuz Jesu, ist ziemlich genau das, was im Alten Testament als Sühneopfer bezeichnet wurde. Und wozu braucht es ein Sühneopfer? Sühneopfer braucht es, das hatten wir schon gesehen in der vorletzten oder vorletzten Predigt, nicht um uns zu vergeben, sondern weil wir von unserer Natur aus einfach nicht mehr zu Gott passen. Das heißt, wir stoßen uns ab, das wäre eine harmlose Interpretation. Ja, also da ist Gott, wir sind hier und wenn wir zusammenkommen, dann entsteht ein Magnetfeld und das zieht nicht an, sondern das stößt ab und es gibt keine Verbindung zu uns. Und das hat nicht was damit zu tun, dass wir sündigen, sondern dass wir unheilig geworden sind. Auch wieder so ein sperriger Begriff. Wenn man alle Religionen fragen würde, würden die sagen, ja, wir wissen, was das ist. Nur wenn man postmoderne Menschen fragt, die keine Ahnung mehr von Religion haben, die wissen nicht, was das ist. Aber würde man einem Moslem sagen, wir passen nicht mehr zu Gott, würde er sagen, ja, weiß ich auch. Und selbst wenn man einen Buddhisten fragen würde, bei denen es ja eigentlich keinen Gott gibt, und da kommt vielleicht noch das Verständnis von Heiligsein am nächsten, würde er sagen, ja, das ist so. Also so wie wir Menschen sind, passen wir nicht mehr zum Göttlichen. Wir müssen transformiert werden. Und das tut man im Buddhismus, indem man ein gutes Leben lebt und dann stirbt man und dann passiert etwas ganz Erstaunliches angeblich. Denn man wird transformiert und kommt neu auf die Welt und zwar eine Stufe höher. Das ist theologisch was ganz anderes, aber im Bild gesprochen ist es, glaube ich, das, was am meisten erklärt, was Heiligsein bedeutet. Heiligsein bedeutet, dass etwas in uns transformiert wurde. Und zwar so transformiert wurde, dass es jetzt auf einmal zu Gott passt. Und wie gesagt, alle anderen Religionen würden total verstehen, von was man redet, würden aber sagen, was für ein Quatsch, weil das muss man sich erarbeiten. Aber das bedeutet es, heilig zu sein. Das heißt, die Sühneopfer hatten nicht in erster Linie was damit zu tun, dass, keine Ahnung, uns vergeben wird, weil wir manchmal dumme Sachen machen. Sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir transformiert werden von Sündern zu Heiligen. Und das geschieht im Übrigen nicht wegen Gott. Also Gott hätte das nicht nötig, um uns zu vergeben. Das Problem wäre nur, wenn Gott uns die Hand geben würde und wir wären nicht heilig, dann würden wir schlicht und ergreifend tot umfallen. Auch das würden alle Religionen verstehen, weil sie sagen würden, klar, Gott ist sowas Besonderes, sowas Erhabenes, sowas Sündloses, dass es völlig unmöglich ist, dass irgendein sterblicher Mensch sich ihm nähert, ohne dass irgendwas Gruseliges passiert. Das heißt, die Sühneopfer waren nicht, weil Gott versöhnt werden musste, sondern die waren da, damit wir eine Möglichkeit hatten, nicht zu sterben, sondern einen Prozess zu durchlaufen, wo wir hinterher wieder zu Gott passen. Ich mache übrigens am Ende dieses Teiles einen Break und gebe euch die Möglichkeit, euren Kommentar dazu abzugeben oder eine Frage zu stellen. Also wenn euch gerade irgendwas noch sehr unlogisch erscheint oder ihr widersprechen wollt, merkt es euch, ihr habt gleich nochmal die Möglichkeit, das zu machen. Also ein Sühneopfer ist im Alten Testament nicht etwas, was Gott braucht, sondern ein Angebot, was er den Menschen schenkt, damit sie dadurch wieder zu heiligen Menschen werden, die zu Gott passen. Und jetzt die Frage, wie läuft denn das ab? Also was passiert denn jetzt genau im Alten Testament oder bei diesem Altar, den wir eben gesehen haben? Wie läuft so ein Sühneopfer ab? Als erstes ist, ja, man bringt ein Tier mit, also meistens ein Schaf oder eine Ziege. Und dann legt derjenige, der dieses Tier opfern will, seine Hand oder seine beiden Hände auf den Kopf des Tieres. Und dadurch passiert so etwas Bluetooth-mäßiges, im Bild zumindest. Denn er legt seine Schuld auf dieses Tier. Ich könnte auch sagen, er zieht den Rucksack seiner Schuld ab und legt es auf das Tier. Das ist das Bild, was dahinter steckt. Und das Zweite, was passiert ist, er identifiziert sich mit diesem Tier und sagt innerlich sowas wie, dein Schicksal ist mein Schicksal. Dein Tod ist eigentlich das, was mein Tod wäre. Und damit ist es so etwas wie ein Schuldeingeständnis, ein unausgesprochenes. Ja, dieser Mensch sagt, hey, ich akzeptiere den heiligen, allmächtigen Gott, ich akzeptiere, dass ich wegen meiner Schuld nicht zu ihm kommen kann. Und das, was mit diesem Tier passiert, ist das, was eigentlich mir passieren müsste, Das ist die Identifikation. Und dann wurde das Tier geschlachtet und das Blut wurde aufgefangen. Wieso das Blut? Ganz einfach. Weil man damals in der Antike geglaubt hat, das Leben von Lebewesen steckt im Blut. Also wir würden wahrscheinlich heute eher sowas wie EEGs schreiben und wenn dann jemand hirntot wäre, würden wir ihn für tot erklären. Wir würden jetzt nicht sagen, das Leben eines Menschen steckt im Blut. Denn wir würden auch noch sagen, das liegt im Herz und in Atmung und was weiß ich auch immer. Aber der letzte Schritt, um den Tod von einem Menschen zu bestimmen, liegt in unserer Kultur oder bei in unseren Wissenschaftskreisen liegt es im Gehirn. Hört sich jetzt völlig blöd an, aber in dem Sinne müsste man quasi im Alten Testament nicht das Blut opfern, sondern das Gehirn. Und es liegt nicht an dem Blut als Substanz, sondern an der Vorstellung, hier opfere ich mein Leben. Ja, ich gebe das Leben Gott hin. Ich stelle mich damit unter das Wissen, dass ich Sünder bin und dass Gott heilig und allmächtig ist. Und das Blut dieses Tieres, in dem das Leben war, was stellvertretend für den Opfernden war, das wurde an den Altar geschmiert. Keine schöne Vorstellung übrigens. Und der Tempel war auch kein Ort, an dem es gut gerochen hat. Was aber im Bild gesprochen für die damaligen Menschen, glaube ich, wichtig war zu checken, Sünde ist etwas, was zum Himmel stinkt. Das ist etwas, was ein echtes Problem auslöst. Und dann wurde eben dieses Leben vor Gott, vor dem Altar stellvertretend ausgegossen. Und dann hatte man noch einen Tierkadaver. Und dieser Tierkadaver war in der Vorstellung quasi verseucht. Denn auf dem lag ja noch die Sünde des Menschen. Deswegen wurde der auch nie Gott geopfert, weil was sollte Gott damit anfangen? Und die konnten auch nicht in der Stadt bleiben, denn auf denen lag ja die Schuld. Also wurden die rausgeschleppt vor die Stadt auf einen großen Platz und da wurden sie, so ähnlich wie bei Herr der Ringe Teil 2, die Orks zu einem großen Hügel aufgeschichtet und dann verbrannt. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, und genau dafür steht das Kreuz. Und jetzt fangen die Bilder an zu sprechen, weil der Text sagt, und mit den Opfern Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern. Weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben. Also Jesus bringt sein Leben als Sühneopfer dar. Und das Blut steht hier tatsächlich nur stellvertretend dafür, dass im Blut das Leben ist. Gemeint ist aber eigentlich, dass nicht Jesus uns durch sein Blut, sondern Jesus uns durch sein Leben mit Gott versöhnt hat. Und weil die ganze Schuld der gesamten Menschheit und nicht nur die von einem einzigen Menschen tatsächlich in diesem einen Augenblick auf Jesus lag, war Jesus tatsächlich das Unheiligste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Die Ansammlung aller Schuld, aller Sünde der gesamten Menschheit vor ihm und hinter ihm. Und deshalb stirbt er dort, wo eigentlich auch die Tierkadaver, die unheilig sind, verbrannt werden. Nämlich an dem Ort, mit dem keiner was zu tun haben will, dem Ort der Schande draußen vor der Stadt. Bei uns ist es nicht mehr so, dass wir Jesus die Hände auflegen müssen, um uns mit ihm zu identifizieren, sondern das ist durch den Glauben ersetzt. Aber im Prinzip tun wir dasselbe wie die Menschen im Alten Testament. Wir sagen, da vorne an diesem Kreuz, da hing dieser Gott. Und ich kann meine sündhafte Natur auf ihn legen, so wie auf ein Opfertier. Und durch seinen Tod hindurch, durch seine Stellvertretung für mich bin ich gerettet. Und so wie der Opfernde aus dem Tempel zurückgehen konnte und wusste, mein Leben ist wieder mit Gott in Ordnung gebracht, weiß ich, mein Leben ist wieder mit Gott in Ordnung gebracht. Und wir werden dadurch nicht sünd- und fehlerlos, sondern heilig. Und das ist was viele Christen einfach nicht verstanden haben. Und dieser Prozess, dass wir Heilige werden, ist nicht umkehrbar. Wir können uns das so vorstellen, als würde Gott uns neue Klamotten geben und diese Klamotten machen uns heilig. Diese Klamotten kann man dreckig machen, ja, da muss man sie wieder waschen. Aber diese Klamotten gehören uns und die nimmt uns keiner mehr. Und deswegen ist der Tod Jesu am Kreuz nicht einfach nur ein Tod zur Vergebung unserer Schuld, sondern wir werden dadurch unseren alten Menschen ein für alle Mal los, und zwar den Menschen, der für seine Sünde verantwortlich ist. Wir werden den Sünder, der wir waren, los. Und wir werden zu Heiligen. Und Heilige sind keine Menschen ohne Fehler, sondern Menschen, denen Gott die Hand reichen kann und da passiert nichts mehr. Menschen, die sich vorstellen können, man kann sich bei dem Vater auf den Schoß setzen und da passiert nichts mehr. Sag mal einen Moslem, man kann sich bei Allah auf den Schoß setzen. Das wird lustig. Aber genau das passiert am Kreuz von Jesus. Wir werden durch seinen Tod hindurch transformiert. Wir müssen nie mehr schlecht über uns denken, weil Gott uns zu Heiligen erklärt hat. Und das ist das, was der Hebräerbriefschreiber hier den ehemaligen Juden anhand des Sühneopfers erklärt. Break. Habt ihr dazu Rückfragen, Bemerkungen, Anmerkungen? Ja, Frank. Ich glaube, das war einfach so. Ist ja hier in Deutschland, also in Europa auch oft so gewesen, dass die Hinrichtungsstätten außerhalb der Stadtmauer waren. Das war irgendwie schicker. Also von daher glaube ich tatsächlich, das war einfach so. Genau, also Sünder, das Bild wäre, Gottes Heiligkeit ist im Prinzip sowas wie ein sehr heißes Feuer. Ja, und wenn du als Sünder in dieses Feuer reingehst, dann wäre es das mit dir gewesen. Aber als Heiliger kannst du das.
Also das ist jetzt nicht auf die Ewigkeit bezogen.
Nein, genau, das ist, genau.
Mhm. Ja. Weil er ja eigentlich immer mit Gott zusammen war und in dem Moment, wo das passiert ist, war die Trennung auf einmal für ihn da. Mhm. Und das ist schon, das geht einem zu Herzen. Mhm.
Ja, also von 1. Mose 3 her würde man wahrscheinlich sagen, der Tod als Trennung von Gott ist die natürliche Folge davon, dass wir Sünder sind. Es ist eher so eine Art Naturgesetz, es ist keine Strafe an sich. Ja, sondern wir kommen als Menschen auf diese Welt und wir sind Sünder. Und die natürliche Konsequenz daraus ist, wir haben keine Möglichkeit mehr mit Gott in Zusammenhang zu kommen. So. In dem Fall würde ich auch nicht sagen, dass es jetzt eine besondere Strafe ist, sondern das ist, glaube ich, eher so, habe ich irgendwo, fand ich auch dann ganz gut zu lesen, dass Gott einfach noch seine Unterschrift drunter setzt und sagt, ja, das ist jetzt so. Ja, aber die Vorstellung, dass Gott uns mit dem Tod bestraft, im Sinne von, wir müssen jetzt bestraft werden, würde ich tatsächlich eher sagen, das trifft nicht so ganz zu. Insofern glaube ich, aber es lässt sich halt manchmal tatsächlich auch nicht sauber auseinanderhalten und von daher glaube ich auch, kann man das manchmal als Strafe begreifen, so wie in Jesaja 53, aber es ist, glaube ich, kein Akt von, keine Ahnung, von Bestrafung, sondern eher von, wir halten mal fest, du bist ein Sünder und das gilt jetzt für dich. Du wusstest das schon immer und jetzt ist es so. Genau, und Sühne heißt wirklich, du kannst dieses sündige Leben austauschen gegen ein neues. Das ist mehr als nur Vergebung. Ja, also Sühne bedeutet, dieses Leben, was vor Gott nicht mehr bestehen kann, das kannst du austauschen und bekommst durch den Tod des Tieres oder durch den Tod von Jesus quasi dein neues Leben zurückgeschenkt. Das steckt eigentlich hinter Sühne. Kannst du gleich nochmal nachfragen? Ich gehe erstmal. Ja.
Also ich denke eigentlich ist diese Überkleidung, dass wir wirklich anderes sind, erst am Ende der Zeiten ist. Also bei Paulus ist ja, wir haben parallel, dass wir noch leben nach dem Fleisch und leben nach dem Geist. Mhm. Und so ist das Alte ja keineswegs ausgewischt.
Ja, das stimmt einerseits. Ja, wir sind immer noch die wir waren und wir machen immer noch Fehler. Ja, aber trotzdem bezeichnet Paulus nirgendwo Christen als Sünder. Also Sünder sind im Neuen Testament theologisch tatsächlich nur Menschen vor dem Kreuz. Menschen nach dem Kreuz werden im Neuen Testament immer als Heilige bezeichnet. Heilige, die noch sündigen können, Heilige, die noch Fehler machen, Heilige, die manchmal ziemlich dumm sind. Ja, aber diesen Status, dass wir sozusagen mit dem gleichen Adjektiv bezeichnet werden, wie Gott sich selbst bezeichnet als Heilige, da würde ich sagen, den haben wir tatsächlich, in der neuen Welt können wir es dann tatsächlich auch ausleben, weil ja dann die alte Natur auch völlig weg ist von uns.
Also ich finde, das erklärt den Römer eigentlich auch viel besser, dass wir Heilige sind, das ist ein Zustand, dass wir sündigen, ist eine Tatsache.
Eine Tatsache, genau. Ja.
Aber den Zustand kann man nicht mehr wegnehmen. Das ist einmal passiert. Jesu Tod war eine einmalige Sache und die hält für das ganze Leben, also für
genau. Ganzes Leben. Man kann jetzt auch sagen, wir sind aus Eisen, aber wir rosten noch. Ja, aber wir bleiben aus Eisen. Genau. Ja, und der Sünder ist aus Holz oder was weiß ich.
Ja. Gelegt, aber das Tier wurde in die Wüste geschickt. Ja. Und ich meine, es wurde nicht geschlachtet.
Oder? Genau. Also das steckt hier auch noch dahinter. Das wollte ich ein bisschen umgehen, weil es dann noch zu viel ist. Genau. Also es gab im Alten Testament einmal im Jahr diesen großen Versöhnungstag. Ja, da wurde die Schuld quasi eines ganzen Jahres beseitigt auf zweierlei Weise, nämlich einmal durch ein Sühneopfer und einmal durch nämlich einen Ziegenbock, auf dem symbolisch auch die ganze Schuld draufgeladen wurde und der wurde in die Wüste gejagt. Genau. Daher kommt auch das Strichwort, jemanden in die Wüste jagen. Ja.
Dieser Opfercharakter und dieses sich Aussetzen von dem Bösen und dem Tod, wo er ja auch ins Totenreich hineingegangen ist.
Ja.
Das ist eher analog.
Ja. Das kann man auch so sehen, genau.
Ich finde das Bild mit dem Heiligen, das gibt auch ganz gut wieder wie so eine Rechenaufgabe, die in der Klammer ist. Und durch Jesu Tod ist vor dieser Klammer jetzt ein Plus statt einem Minus. Mhm. Und in dieser Klammer passieren auch noch Dinge, aber dieses Vorzeichen, das bleibt. Das finde ich auch ein ganz gutes Bild dafür.
Okay, ich mache mal weiter. Denn die Frage ist ja jetzt, was wollte der gute Mensch, der diesen Brief geschrieben hat, den Leuten, die ihn gelesen haben, damit sagen? dann ist es keine dogmatische Abhandlung, so wie die Predigt jetzt gerade irgendwie eine dogmatische Abhandlung war, sondern es waren Menschen, die dem Psalm des Anfangs hätten beten können, Herr, verschaffe mir Recht. Das waren Menschen, die in der Anfangsphase von Verfolgung steckten und sich die Frage stellen mussten, was tue ich jetzt? Also mache ich mir einen schlanken Fuß und kehre meinen Glauben ein bisschen unter den Teppich und komme mit meinem Leben davon oder riskiere ich meinen Glauben und es könnte aber heißen, das geht schlecht für mich aus. Und in diesem Kontext ist der ganze Hebräerbrief geschrieben an Juden. Und die Aussage ist ungefähr immer so, ey, ihr lieben Juden, ihr wisst, wie gut die Opfer für uns waren, aber Jesus ist doch 1000-mal besser. Und Jesus ist das perfekte Opfer. Und Jesus ist der hohe Priester, der weiß, wie es euch geht, wenn ihr leidet, wenn ihr Not habt, wenn ihr ängstlich seid. Oder unterm Strich betrachtet, es gibt nichts Besseres, was uns passieren konnte als Jesus. Und das malt der Brief die ganze Zeit mit alttestamentlichen Bildern und sagt eigentlich immer nur, Leute, erinnert euch daran, es gibt nichts Besseres wie Jesus. Was wollt ihr eigentlich? Ihr findet auf der Welt kein besseres Leben, ihr findet auf der Welt keine bessere Erlösung, ihr findet auf der Welt niemanden, der euch mehr liebt, ihr findet auf der Welt niemanden, der so sein Leben für euch gegeben hat wie Jesus. Und weil das so ist, deshalb haltet am Glauben fest und begreift, dass ihr einfach nicht mehr in die Welt passt. So wie dieses Puzzleteilchen eben da nicht mehr reinpasst. Und er beschreibt es dann mit folgenden Worten, lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Das sagt er nicht Menschen, die gerade irgendwie im Badeurlaub am Schwarzen Meer sind, sondern er sagt es Menschen, die sich überlegen, boah, will ich mich wirklich zur Wehr setzen? Will ich wirklich für Jesus leiden? Und denen sagt er, hey, begreift doch mal, ihr seid Heilige, ihr seid nicht mehr Teil dieser Welt. Ihr seid nicht mehr Teil dieser untergehenden, verlorenen Welt. Ihr seid jetzt anders. Ihr fallt aus dem Raster, ihr passt nicht mehr rein. Ihr passt nicht mehr rein und wenn ihr das so spürt, dass ihr nicht mehr reinpasst, dann spürt ihr, dass ihr eigentlich für ein neues Zeitalter schon bestimmt seid, für eine neue Welt und unter einem neuen Himmel. Und deshalb lasst uns hinausgehen, sagt er jetzt wieder in diesem Bild, an den Ort, wo die Tiergadaver sind. An den Ort, wo keiner freiwillig hingehen würde, der in Jerusalem wohnt, weil er sagen würde, das ist hier überhaupt der gruseligste Ort ever. Aber das war der Ort, den Jesus gesagt hat, ich mache das für euch. Ich lasse mich verachten wie sonst niemand. Ich gehe an den Ort, wo jeder weiß, er will mit mir nichts mehr zu tun haben. Und der Briefschreiber sagt, wenn ihr auf Menschen stoßt, die mit euch nichts mehr zu tun haben wollen, weil ihr Christen seid, dann erinnert euch daran, wo euer Platz ist. Er ist nicht in der Stadt, sondern vor der Stadt bei Jesus. Und dieser Ort, der verruchteste Ort war, ist der Ort unseres Heils geworden. Vielleicht kann der Text uns das eine oder andere Mal in den nächsten Wochen dazu animieren, uns zu überlegen, warum uns unser Glaube manchmal so peinlich ist. Jetzt würden wir sagen, ja, aber in unserer Kultur reden wir nicht über den Glauben, verstehe ich. Also geht mir ja auch so. Ich finde es auch nicht einfach, weil man fällt so aus dem Raster. Aber trotzdem mit diesem Gedanken im Hinterkopf, mit dem, was Jesus für uns getan hat und dafür, dass er sich tatsächlich zur Sünde gemacht hat für uns, möchte der Briefschreiber sagen, ey Leute, überlegt euch doch mal, ob es nicht angemessener wäre, zu eurem Glauben zu stehen. Ich will nicht sagen, dass wir nicht zu den Menschen passen, aber wir passen manchmal nicht zu dem Wertesystem der Menschen. Und der Briefschreiber sagt, hey, ihr passt manchmal nicht zu dem Wertesystem der Menschen, dann ist es halt so. Aber dann nehmt trotzdem euren Standpunkt ein, macht den Rücken gerade und redet von eurem Glauben. Und wenn ihr seht, dass Unrecht geschieht, wenn ihr in einem Kontext seid, wo Menschen beleidigt werden, wegen ihrer Nationalität, wegen ihrer Sexualität, wegen ihres Geschlechtes, wegen ihrer Religion, weiß der Geier wegen was, dann ertragt es nicht einfach, denn dazu passt ihr nicht mehr, denn da passiert etwas, was Gott hasst. Und wenn ihr merkt, dass ihr da aus dem Raster fallt, weil ihr da nicht mitmachen wollt und könnt, dann überlegt euch, ob ihr nicht auch mal euren Mund aufmachen müsst, um Jesu willen. Der für euch das auf sich genommen hat, sich zum Deppen zu machen, zur Sünde zu werden. Und so könnte der Text so eine kleine Herausforderung an uns werden. Zu sagen, okay, wenn es so ist, dass Jesus so genial ist und dass ich durch ihn heilig werde, und wenn es so ist, dass ich nicht mehr ins Raster passe, dann sollte ich vielleicht an dem einen oder anderen Punkt nicht lange überlegen, wieso ich jetzt Angst habe, sondern mich einfach fragen, will ich jetzt trotz meiner Angst einfach mal was sagen? Und ich glaube, es ist nicht kompliziert. Es ist ungefähr so, als würdet ihr auf einem 2-Meter-Brett stehen, ja, und springen. So. Und ich sehe schon, die Rosi hat keinen Bock. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, wenn du runterspringst, geht gegen null. Also wenn unten drunter Wasser ist, ist es in der Regel so, dass es jeder überlebt. So. Man muss auch nicht zum Psychologen gehen, sondern die Frage ist einfach nur, macht man irgendwann die Augen zu und springt oder lässt man es bleiben? Und die einen brauchen mehr Anlauf und die anderen brauchen weniger Anlauf. Aber ich glaube, so ist das mit unserem Glauben und wie wir über Jesus reden auch so. Die Frage ist, glaube ich, einfach nur, machen wir irgendwann mal die Augen zu und tun es einfach, egal was passiert. Und wenn wir im nächsten Quartal noch mehr darüber nachdenken wollen, was es bedeutet, missionarische Gemeinde zu sein, glaube ich, wenn wir alle nicht an dem Punkt, ich inbegriffen, mutiger werden, brauchen wir nicht darüber zu reden, ob wir missionarische Gemeinde werden können und wollen, denn letzten Endes steht und fällt es mit uns ganz persönlich. Und mit der Frage, was hält mich davon ab, vor die Stadt zu gehen, an dem Ort, wo man sich manchmal vielleicht zum Deppen macht, aber an dem Ort, der unsere Rettung gewesen ist, um mir bewusst zu machen, manchmal passe ich einfach als Christ nicht ins System und dann muss ich um Jesu willen vielleicht einfach den Mund aufmachen. Das war's.